NDR Info. Echo des Tages.
Dazu begrüßt sie Ulrike Heckmann. Seit heute können alle in Deutschland, die ein nicht zu altes Smartphone haben, die angekündigte Corona-Warn-App herunterladen. Was gibt es parallel in der EU und was ist grenzüberschreitend geplant? Eins der Themen jetzt. Die weiteren unter anderem eine neue Studie zu Kindern als Coronavirus-Überträger, Reaktionen auf den geplanten Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland, der Prozessbeginn im Mordfall Lübcke, die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zum Tierwohl und der Mobilfunkgipfel in Berlin. Es ist ein mühsames und zeitaufwendiges Nachfragen und Abtelefonieren, der Versuch, Corona-Infektionsketten nachzuverfolgen, so wie gerade in Berlin-Neukölln. Dort hat die Bezirksregierung gerade 7 große Wohnblöcke mit fast 400 Haushalten unter Quarantäne gestellt. Unter den Bewohnern waren 57 Corona-Infektionen bekannt geworden. Tests bei den übrigen Hausbewohnern und den genannten Kontaktpersonen, die laufen noch. Doch auch Menschen, die nicht zu den angegebenen Kontaktpersonen gehören, die könnten sich infiziert haben, falls sie einem der infizierten Hausbewohner über eine kritische Zeitspanne hinweg sehr nahe gekommen sind. Die neue Corona-Warn-App soll auf zum Beispiel solche Begegnungen aufmerksam machen. Thorsten Huhn über die Präsentation der neuen App, die seit heute freigeschaltet ist.
Du bist mal hier, mal da. Und ich bin immer bei dir. Ich weiß nichts über dich, aber ich beschütze dich. Und sag Bescheid, wenn's ernst wird. Ich bin sicher. Und ich kann helfen, Infektionsketten zu unterbrechen.
Das ist die Aufgabe der neuen App. Sie soll helfen, eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Bundesregierung ruft daher die Handybesitzer dazu auf, sich die staatliche Warn-App zu laden. Diese sogenannte Tracing-App alarmiert Nutzerinnen und Nutzer, wenn sie Erkrankten zu nahe gekommen sind. Ist ein Nutzer positiv getestet worden und hat dies in der App geteilt, meldet sie dies anderen Anwendern, die sich in der Nähe eines Infizierten aufgehalten haben. Dann kann man sich, auch ohne Symptome, auf Kosten der Krankenkasse testen lassen. Die App verrät weder Namen noch Standorte. Und damit wirbt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, für die neue App.
Sie wahrt die Anonymität, das ist wichtig. Sie ist freiwillig in jeder Hinsicht. Freiwillig, ob man sie runterlädt. Freiwillig, ob man sie dann überhaupt einschaltet und die Bluetooth-Messung einschaltet. Sie ist freiwillig in der Frage, ob man nach einer Positivtestung sich dann entscheidet, andere zu informieren.
Diese App sei kein Allheilmittel, kein Freifahrtschein, aber ein wichtiges weiteres Werkzeug bei der Eindämmung der Pandemie, so Spahn. Denn wenn es wieder mehr Kontakte mit fremden Menschen gibt, in einer Demonstration zum Beispiel oder in einem Zug, dann kennt man den nicht. Und da hilft die App.
Gerade in solchen Situationen macht die App einen entscheidenden qualitativen Unterschied, weil wir eben damit auch diejenigen informieren können über ein mögliches Infektionsrisiko, wenn ein Mitfahrender positiv getestet wird, die wir sonst nie hätten informieren können.
Das macht die Kontaktnachverfolgung und das Unterbrechen von Infektionsketten deutlich einfacher und schneller. Vom Datenschutz und der Sicherheit der App zeigt sich Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, überzeugt. Seine Spezialisten hätten das geprüft.
Diese Sicherheit und die Qualität der App ist auf einem sehr hohen Niveau. Und damit erfüllt die App auch höchste Ansprüche, was den Datenschutz angeht.
Die App liefere einen ganz wichtigen Beitrag für die Infektionsbekämpfung, nämlich die Identifizierung einer Infektion und dann die Unterbrechung der Infektionskette, so Seehofer. Auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, war beim Aufbau der App dabei. Für sie war die Freiwilligkeit eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Annahme der App.
Zum einen entscheiden Sie alle selbst darüber, ob Sie diese aus meiner Sicht sehr sinnvolle App nutzen, sich also auf Ihr Handy aufladen. Und darüber hinaus entscheiden Sie dann wiederum freiwillig, was mit den Daten, mit den Informationen, die Sie gewinnen, dann geschieht. Sie entscheiden darüber, ob Sie andere informieren. Ich kann nur auffordern, tun Sie das, denn damit schützen Sie auch andere. Aber es ist eben in Ihrer Entscheidung.
Auch Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, setzt viele Hoffnungen in die App. Sie entlastet die lokalen Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten. Gerade diese systematische Nachverfolgung, so Wieler, sei schon bisher ein entscheidendes Kriterium dafür gewesen, dass Deutschland bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen sei.
Astrid Korall in Brüssel. Die Bundesregierung lobt die heute für Deutschland freigeschaltete Corona-Warn-App als, Zitat, die beste der Welt. Doch was kann man mit der App anfangen, wenn man in diesen Wochen die wiedergewonnenen Reisefreiheiten nutzt und die deutschen Außengrenzen passiert?
Ja, auf jeden Fall nicht so viel wie in Deutschland selbst. Denn das Problem ist im Moment, wenn ich zum Beispiel Urlaub in den Niederlanden mache und dort mit jemandem Kontakt hatte, der mit Corona infiziert ist und der nicht diese deutsche App hat, sondern zum Beispiel die niederländische, dann werde ich nicht über diese Infektion informiert. Und deshalb wird auch geraten, dass man doch im jeweiligen Urlaubsland die offizielle App herunterlädt. Allerdings ist da dann wiederum das Problem, dass längst nicht alle Länder in Europa überhaupt eine Corona-App haben, auch weil einige sagen, wir wollen gar keine.
Offenbar soll sich ja einiges ändern. Laut EU-Kommission sollen solche Corona-Warn-Apps künftig grenzüberschreitend laufen können. Wie soll das gehen?
Also die EU-Kommission hat mitgeteilt, dass sich zumindest einige Mitgliedstaaten auf eine technische Lösung geeinigt haben, dass diese Apps miteinander kompatibel sind, dass man sie grenzüberschreitend nutzen kann und dass diese Apps Informationen untereinander austauschen können, wobei sich das aber nur auf die Länder in Europa beziehen soll, deren Apps die Daten dezentral speichern. Das heißt also, dass die Daten auf dem Gerät des Nutzers landen. Das ist im Prinzip das deutsche Modell. Frankreich ist aber da zum Beispiel nicht dabei, denn in Frankreich landen die Daten zentral auf einem Server. Wann das jetzt alles kommt, das ist noch nicht ganz klar. Es ist natürlich aber klar, dass es nur Sinn macht, wenn viele Menschen in Europa diese Apps auch herunterladen, damit man dann die Informationen bei denen, die mitmachen, austauschen kann.
Also jetzt im Nachhinein mehr Abstimmung innerhalb Europas, das klingt alles sehr mühsam. In Deutschland hat es ja auch relativ lange gedauert bis zum Start dieser Corona-Warn-App heute. Warum hat es nicht gleich eine europäische Lösung gegeben?
Von so einer europäischen Lösung hat man hier in Brüssel doch recht schnell Abstand genommen. Das liegt einfach daran, dass sich die Mitgliedstaaten auf ein Modell einigen müssten. Das kann ziemlich lange dauern, weil es auch sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt. Ich habe es eben schon erwähnt, da geht es einmal um die Speicherung der Daten, also zentral oder dezentral. Da sind Frankreich und Deutschland unterschiedlicher Meinung. Dann natürlich auch die Frage, wie soll diese App eigentlich funktionieren? Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Weil da eine Einigung sehr schwierig ist, hat man jetzt eben diese verschiedenen nationalen Apps, aber auch den Wunsch immer schon gehabt der Kommission, dass diese Apps dann zumindest untereinander kompatibel sein sollen.
Aus Brüssel, Astrid Korall. Kinder stecken sich einer heute vorgestellten Studie aus Baden-Württemberg zufolge seltener mit dem Coronavirus an als ihre Eltern. Sie seien daher auch nicht als Treiber der Infektionswelle anzusehen. Aus Stuttgart berichtet Edda Makeli.
Mit insgesamt rund 5000 untersuchten Kindern und Eltern ist es nach Angaben der beteiligten Wissenschaftler die weltweit bislang umfangreichste Studie, die sich mit dem Infektionsgeschehen bei Kindern befasst. Das Ergebnis sei überraschend, so Professor Klaus Debatin von der Uniklinik Ulm. Von den 5000 zufällig ausgesuchten Testpersonen hatten sich nur 1,3% offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Bei 64 Getesteten wurden also Antikörper festgestellt, nur ein Drittel davon waren Kinder. Ausgewählt wurden Kinder und Eltern, die sich freiwillig gemeldet hatten und bei denen zuvor keine Corona-Infektion nachgewiesen worden war. Die Wissenschaftler, darunter Professor Hans-Georg Kreußlich von der Uniklinik Heidelberg, weisen darauf hin, dass die heute vorgelegten Ergebnisse vorläufig seien. Die endgültige Fassung wird erst in 2 bis 3 Wochen publiziert. Die grün-schwarze Landesregierung sieht sich durch die Studie bestätigt. Kultusministerin Eisenmann, CDU, kündigt an, ab dem 29. Juni sollen Grundschulen und Kitas zum Regelbetrieb zurückkehren. Ministerpräsident Kretschmann betont, dies geschehe nicht gegen den Rat der Wissenschaft, sondern auf deren Grundlage.
Seit Tagen wird über Pläne von US-Präsident Trump berichtet, einen großen Teil der in Deutschland stationierten US-Soldaten abzuziehen. Inzwischen hat Trump bestätigt, die Zahl solle auf 25.000 sinken. Derzeit sind es 34.500. Trump selbst sprach von derzeit 52.000 Soldaten, bezog dabei aber offensichtlich rund 17.000 amerikanische Zivilisten im Dienst der US-Streitkräfte mit ein. Zur Begründung für den Teilabzug aus Deutschland sagte Trump, die Bundesregierung weigere sich, Verteidigungsausgaben in einem Maße zu erhöhen, die das selbstgesteckte NATO-Ziel erreichen würden. All das war heute auch Thema bei der NATO in Brüssel. Von dort berichtet Helga Schmidt.
Auch nachdem Präsident Trump persönlich die Berichte über einen Truppenabzug bestätigt hat, gibt es bei der NATO mehr Fragen als Antworten. Wir wissen nicht wann und wir wissen nicht wie, heißt es unter Diplomaten der Allianz. Und auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg war nach einem Telefonat mit Donald Trump nicht viel klüger als vorher. Die Entscheidung über die Umsetzung sei wohl noch nicht gefallen, berichtete Stoltenberg etwas ratlos nach dem Gespräch, das vor einigen Tagen stattgefunden hat. Er habe versucht, dem amerikanischen Präsidenten deutlich zu machen, dass die Präsenz der US-Truppen gut für Europa ist, aber auch gut für Nordamerika und die Vereinigten Staaten.
My message was that the US presence in Europe, it's good for Europe, but it's also good for North America and the United States.
Die NATO-Spitze setzt jetzt auf Verhandlungen mit den Amerikanern. Dass noch so viele Fragen offen sind, will Stoltenberg als Chance nutzen. Morgen schon, denn dann treffen sich die NATO-Verteidigungsminister und es gibt Gelegenheit für einen ersten direkten Austausch mit US-Verteidigungsminister Mark Esper.
The US presence in Europe is not only about protecting Europe, but it's also about.
Bei der amerikanischen Präsenz in Europa geht es nicht nur darum, Europa zu schützen, erklärte Stoltenberg vor dem Treffen und fügte hinzu, Washington nutze seine Stützpunkte gerade in Deutschland seit Jahrzehnten für Militäreinsätze im Nahen Osten, in Afghanistan und in Afrika.
What the US has done over decades in the Middle East, Afghanistan, Iraq and in Africa.
Das gesamte Afrika-Kommando der USA ist im Moment in Stuttgart angesiedelt. Die Luftwaffenbasis in Ramstein wurde für Kampfdrohneneinsätze der Amerikaner genutzt und im Lazarett-Landstuhl werden amerikanische Soldaten behandelt, die bei Auslandseinsätzen verletzt wurden. Ob an diesen drei Stützpunkten Truppen abgebaut werden sollen und wohin sie verlegt werden sollen, dazu gibt es nach NATO-Angaben überhaupt noch keine Informationen. Die New York Times hatte berichtet, dass ein Teil der Truppen nach Polen verlegt werden könnte. Als Strafaktion für Deutschland hieß es und weil Trump sich gut mit dem polnischen Präsidenten Duda verstehe. Keinen Anlass für solche Spekulationen sieht man dagegen in deutschen diplomatischen Kreisen und verweist auf polnische Regierungsmeldungen, wonach es gar kein Interesse daran gibt, dass die Truppenverlegung zulasten Deutschlands geht. Auch die Kritik des amerikanischen Präsidenten, die Bundesregierung gebe nach wie vor zu wenig Geld für Verteidigung aus und schulde der NATO Milliardensummen, wurde von Generalsekretär Stoltenberg zurückgewiesen. Die europäischen Alliierten hätten ihre Verteidigungsausgaben zusammen mit Kanada seit 2016 deutlich erhöht, um fast 116 Milliarden Euro, erklärte Stoltenberg. Das sei eine bedeutende Steigerung, allerdings sei es noch ein weiter Weg, bis alle die vereinbarten 2% der Wirtschaftsleistung erreicht hätten.
Nach der Wiederaufhebung der Corona-bedingten Kontrollen an den deutschen Außengrenzen und der weitgehenden Aufhebung der Reisewarnungen für Europa war Bundesaußenminister Maas heute zu Besuch in Polen. Am Rande des Treffens mit seinem polnischen Amtskollegen Czaputowicz wurde Maas auch nach dem geplanten US-Truppenabzug aus Deutschland gefragt. Unser Korrespondent Georg Schwarter hat ihn begleitet und schildert die Reaktion.
Maas reagierte in der Pressekonferenz hörbar kühl.
Wir haben keine genaueren oder detaillierten Informationen darüber, wann, wie, wo, was umgesetzt werden soll. Weder im State Department noch im Pentagon waren Informationen darüber zu erhalten und insofern warten wir ab.
Es war eine kleine Spitze Richtung US-Administration. Motto, da weiß der eine nicht, was der andere tut. Später sagt Maas dem ARD-Hauptstadtstudio, dass die Amerikaner natürlich wichtig seien, aber Europa jetzt seine Perspektive stärken müsse.
Darüber werden wir auch in Europa sprechen müssen und ich glaube, dass wir uns in Europa ohnehin in der Großmächte-Konkurrenz, in der wir uns heute bewegen, um die Herausforderung kümmern müssen, dass wir mehr für unsere eigene Sicherheit tun müssen.
Der polnische Außenminister in der Pressekonferenz zum Thema Truppenabzug eher unverbindlich. Die amerikanische Truppenpräsenz sei wichtig für Europa, die Präsenz in Deutschland wichtig für Polen. Und nein, sagt Czaputowicz, die Tatsache, dass Polen seit einem Jahr mit Trump über eine Aufstockung der US-Truppen in Polen verhandle, habe nichts mit der jetzigen Diskussion zu tun. Was war noch beim ersten polnisch-deutschen Außenministertreffen seit mehreren Monaten? Das unschöne Thema Reparationen. Die polnische Regierung hatte zuletzt ein Gutachten erstellen lassen. Höhe und Umfang von Reparationen wegen des Unrechts im Zweiten Weltkrieg sollte es festlegen. Maas hatte heute 60 Millionen Euro von Bund und Ländern als sogenannte Zustiftung für die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im Gepäck. Zu Reparationsforderungen fiel ihm das ein.
Für uns werden Erinnerung und Aufarbeitung niemals abgeschlossen sein. Und mit Blick auf immer wieder aufkommende Diskussionen über Reparationen kann ich nur sagen, dass an der vielfach geäußerten Haltung der deutschen Bundesregierung sich nichts geändert hat.
Ende der Pressekonferenz. Knappe 2 Stunden danach war der deutsche Außenminister bereits wieder zurück in Berlin.
Kühle Reaktionen also von Maas auf die Pläne des US-Präsidenten, einen Teil der US-Truppen aus Deutschland abzuziehen. Auch unser früherer Washington-Korrespondent Martin Ganselmeier, inzwischen Korrespondent im Hauptstadtstudio, meint in seinem Kommentar, Deutschland solle auf die Nachricht aus dem Weißen Haus gelassen reagieren.
Knapp 5 Monate vor der US-Wahl steht Donald Trump angesichts sinkender Umfragewerte mächtig unter Druck. Wenn Trump jetzt ankündigt, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland deutlich zu reduzieren, dann ist dies in erster Linie Wahlkampfgetöse. Statt zu jammern, sollten deutsche Politiker gelassen und selbstbewusst reagieren. Denn Hauptleidtragende von Trumps Abzugsplänen wären die US-Streitkräfte selbst und auch die NATO. Wesentliche Stützen der transatlantischen Sicherheit sind das Hauptquartier der US Air Force in Ramstein, das Hauptquartier des US-Afrika-Kommandos in Stuttgart und auch das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb Amerikas in Landstuhl. All diese Einrichtungen dienen vor allem den USA und der NATO, weshalb auch republikanische Politiker über Trumps Abzugspläne den Kopf schütteln. Wenn Trump im November abgewählt würde, hätte sich das Thema ohnehin erledigt. Sollte die Politik in Deutschland also abwarten und Tee trinken? Nein. Auch ein US-Präsident Biden würde darauf drängen, dass Deutschland mehr Verantwortung für die gemeinsame Verteidigung übernimmt. Doch statt zu nörgeln und zu drohen, würde Biden zu einem ehrlichen Austausch unter Freunden zurückkehren. Biden würde lobend anerkennen, dass Deutschland endlich mehr für Verteidigung ausgibt und gleichzeitig mahnen, das 2%-Ziel zu erreichen. Selbst der vermeintliche Profiteur eines US-Truppenabzugs aus Deutschland, Polen, ist gegen Trumps Pläne. Nur einer reibt sich die Hände, Russlands Präsident Putin freut sich, dass ausgerechnet der US-Präsident immer wieder für Ärger im transatlantischen Bündnis sorgt.
Ein Kommentar von Martin Ganselmeier. Hat Stefan E. den Politiker Walter Lübcke erschossen, aus politischen und rechtsextremistischen Motiven? Die Tötung des Kasseler Regierungspräsidenten löste bundesweit Entsetzen aus. Seit heute steht sein mutmaßlicher Mörder in Frankfurt am Main vor Gericht. Marie-Kathrin Fromm hat den Prozessauftakt verfolgt.
Der Prozess beginnt nicht mit der Verlesung der Anklage, sondern mit einer ganzen Reihe von Anträgen der Verteidigung. Zuerst von den Anwälten des Hauptangeklagten Stefan E. Der Vorsitzende Richter sei befangen, genauso wie die Verteidiger des Mitangeklagten Markus H. Und wegen Corona solle das Verfahren ausgesetzt werden, weil die Gesundheit der Beteiligten nicht gewährleistet sei. Verteidiger Frank Hannig äußert sich zu dieser Strategie.
Wir verteidigen Menschen und keine Taten. Das ist unsere Aufgabe, darüber zu wachen, kritisch zu sein, Anträge zu stellen, die auch in der Verfahrensordnung geregelt sind und dafür zu sorgen, dass sozusagen kein entlastendes Beweismittel und aber auch kein Verfahrensfehler zulasten unseres Mandanten in den Urteil einfließen kann.
Auch die Verteidiger von Markus H. fordern, dass das Verfahren ausgesetzt und der Haftbefehl gegen ihren Mandanten aufgehoben wird. 3 Stunden lang geht das so. Der Anwalt der Familie Lübcke bezeichnet diese Taktiererei zum Verhandlungsbeginn als schwer erträglich. Die Witwe von Walter Lübcke und seine 2 Söhne sind Nebenkläger und verfolgen den ersten Prozesstag selbst mit. Sie wollen sich aber nicht vor den Medien äußern, das übernimmt Sprecher Dirk Metz.
Die Familie hat sich das auch nicht leicht gemacht, die Entscheidung zu treffen, sich dieser Nebenklage anzuschließen, dass die Familie damit ein klares Signal setzen will der Verbundenheit zu ihrem Vater und Mann und insbesondere zu seinen Werten, für die er ein ganzes politisches Leben lang eingestanden ist und dass die Familie mit ihrer Teilnahme hier auch ein klares Signal gegen Hass und Gewalt ist.
Die Bundesanwaltschaft lehnt die Anträge der Verteidigung ab. Sie ist der Hauptkläger. Dieter Kilmer, Oberstaatsanwalt am Bundesgerichtshof, zu den Vorwürfen gegen Stefan E.
Der Generalbundesanwalt wirft dem Angeklagten Stefan E. vor, in der Nacht zum 2. Juni 2019 den damalig amtierenden Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke mit einem gezielten Schuss in den Kopf getötet zu haben. Ausschlaggebend für diese Tat war ein von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit getragenes Tatmotiv.
Außerdem wird Stefan E. vorgeworfen, 2016 einen Flüchtling mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Angegriffene ist ebenfalls einer der Nebenkläger im Prozess. Beim Mord an Walter Lübcke soll Markus H. geholfen und die Tatwaffe besorgt haben, so die Annahme der Anklage. Es ist der erste Fall in der deutschen Nachkriegsgeschichte, in dem ein Politiker mutmaßlich von einem Rechtsextremisten erschossen wurde. Das Interesse der Öffentlichkeit und der Medien ist dementsprechend groß. Vor dem Gericht versammeln sich am Morgen einige Demonstranten und interessierte Bürger, die gerne beim Prozess dabei sein wollen. Doch wegen der Corona-Abstands- und Hygieneregeln darf nur ein Drittel der Journalisten und Besucher die Verhandlung im Gerichtssaal verfolgen. Es gibt Kritik, dass der Fall im Frankfurter Oberlandesgericht stattfindet und nicht in einem größeren Veranstaltungsraum. Der Präsident des Oberlandesgerichts, Roman Posek, begründet das mit den hohen Sicherheitsanforderungen.
Wir haben hier einen Hochsicherheitssaal mit den besten Sicherheitsanforderungen, die denkbar sind. Wir haben Präsenzzellen für die Angeklagten. Wir haben eine sichere Zuführungsmöglichkeit für alle Verfahrensbeteiligten. Das wäre in einer externen Liegenschaft nicht in gleicher Weise möglich gewesen.
Am Donnerstag wird der Prozess am Frankfurter Oberlandesgericht fortgesetzt. Vom Angeklagten Stefan E. wird es wohl erst einmal keine Aussage geben. Das haben die Verteidiger heute bereits angekündigt.
Nach wochenlangen Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA löst die New Yorker Polizei nun eine Einheit zur Verbrechensbekämpfung auf, der besonders oft Gewalt im Einsatz nachgesagt wurde. Ihr gehörten rund 600 Zivilpolizisten an. Aus New York, Peter Mücke.
Aktivisten zufolge seien die Beamten besonders aggressiv gegenüber Minderheiten aufgetreten. Die Polizisten, die bisher undercover auf den Straßen New Yorks unterwegs waren, sollen jetzt auf andere Einheiten verteilt werden. Polizeichef Shea sprach von einem großen Schritt, der mit der Abschaffung des sogenannten Stop and Frisk, der anlasslosen Durchsuchung von Menschen in der Amtszeit von Bürgermeister Bloomberg, vergleichbar sei. Von dieser Polizeitaktik waren besonders häufig Schwarze betroffen. Bereits am Freitag hatte der New Yorker Gouverneur Cuomo eine Reihe neuer Polizeigesetze unterschrieben, die unter anderem die umstrittenen Würgegriffe verbieten. Außerdem sollen künftig die Akten zu Fehlverhalten und Disziplinarverfahren von Polizisten leichter einsehbar sein. Cuomo hatte daraufhin die Demonstranten aufgefordert, nicht mehr auf die Straße zu gehen. Sie hätten gewonnen und ihr Ziel erreicht. Jumaane Williams, als gewählter Public Advocate New York, so etwas wie ein Ombudsmann der Bevölkerung, kritisierte die Äußerungen scharf. Sie zeigten, dass Cuomo Teil des Problems sei. Auch in New York hatten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Zehntausende gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert.
Wir brauchen einen gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit Nutztieren, fordert der Deutsche Ethikrat in seiner heute vorgestellten Stellungnahme zum Thema. Eklatante Tierwohlverletzungen seien keine Ausnahme, sondern kämen in der Praxis noch viel zu oft vor, so die neue Ethikratsvorsitzende Alena Büchs. Aus Berlin dazu Claudia Plass.
Der Ethikrat fordert ein Umsteuern in der Nutztierhaltung. Tierwohl müsse mehr geachtet und Vorgaben im Tierschutzgesetz besser eingehalten werden. Die Ethikratsvorsitzende Alena Büchs betonte, Tiere hätten einen Eigenwert.
Das bedeutet, dass sie besonders schützenswert sind und wir Menschen besondere Verantwortung für diesen Schutz haben.
Schweinen, Rindern und Geflügel würden unter den gängigen Bedingungen bei Zucht, Haltung und Schlachtung oft routinemäßig Schmerzen und Leid zugefügt, kritisierte Ethikrat in seiner Stellungnahme Tierwohlachtung zum verantwortlichen Umgang mit Nutztieren. Die Praxis müsse sich ändern. Ethikratmitglied Sigrid Graumann mahnt, Tieren müsse während ihrer ganzen Lebensdauer ein gesundes und artgerechtes Leben ermöglicht werden.
Wir sollten achtsam und sparsam mit dem Leben von Tieren umgehen.
Klar sei, mehr Tierwohl würde dazu führen, dass insgesamt weniger Tiere gehalten und Fleisch teurer werden würde. Dabei spricht sich der Ethikrat nicht gegen die Nutztierhaltung aus. Alena Büchs unterstrich, es gehe nicht darum, das Schnitzel zu verteufeln. Es gebe aber zu viele Tierwohlverletzungen.
Gute Ernährung mag ein Menschenrecht sein, täglich ein T-Bone Steak ist es aber nicht.
Beim Tierwohl sei zwar vieles rechtlich geklärt, aber praktisch werde sehr wenig umgesetzt. Büchs nannte als Beispiel das massenhafte Töten männlicher Küken. Die Tiere werden in der Legehennenzucht vielfach aussortiert, weil sie weder Eier legen noch ausreichend Fleisch liefern. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass diese Praxis nur noch für eine Übergangszeit erlaubt ist. Büchs kritisierte auch die enge Haltung von Zuchtsauen in sogenannten Kastenständen, in denen sich die Tiere kaum bewegen können. Auch hier gäbe es ein Gerichtsurteil. Übergangsfristen seien viel zu lang.
Die sind zum Teil jahrelang. Und wir weisen darauf hin, dass das eins der eklatantesten Probleme und wohl auch die eine der ersten Maßnahmen ist, die man angehen sollte, dass solche langen Übergangsphasen, zum Teil in bestimmten Bereichen bis 2027, abzulehnen sind.
Das Verfahren zum Kastenstand in der Sauenhaltung ist nach Ansicht von Steffen Augsberg ein besonders dramatisches Beispiel dafür, dass gesetzliche Vorschriften nicht eingehalten werden. Kein Einzelbeispiel, betont der Sprecher der Arbeitsgruppe Tierwohl im Ethikrat.
Wir müssen erst mal schauen, wo im Tierschutzgesetz tatsächlich das, was oben drin steht, unten auch so ankommt. Das scheint mir eher die Ausnahme zu sein. Und ich sage das mit Bedacht als Jurist, als Verwaltungsrechtler. Ich kenne kein einziges Rechtsgebiet, in dem so heuchlerisch vorgegangen wird wie im Tierschutzrecht, wo so viel oben drin steht und so wenig unten ankommt.
Die gesamte Gesellschaft habe die Aufgabe, Tierwohl praktisch umzusetzen, fordert der Ethikrat. Es reiche nicht, allein an die Konsumenten zu appellieren. Vor allem die Politik sei gefragt, einen entsprechenden Wandel zu gestalten und alle Betroffenen einzubinden. Dazu gehört nach Ansicht des Ethikrates auch Unterstützung für landwirtschaftliche Betriebe.
Gerade kein Netz? Wer kennt das nicht hierzulande? Für Handynutzer ist es vor allem nervig. Für die Wirtschaft, die auf immer mehr digitale Lösungen setzt, sind die weißen Flecken im deutschen Mobilfunknetz ein echtes Problem. Die Bundesregierung will den Ausbau voranbringen und hatte daher für heute Branchenvertreter und Vertreter der Länder und Kommunen zum zweiten Mobilfunkgipfel eingeladen. Da ging es um Geld, aber nicht nur. Uli Haug.
Von derzeit 18 auf lediglich 3 Monate soll der Genehmigungsprozess für Mobilfunkmasten verkürzt werden. Gelingen soll das, indem öffentliche Flächen besser genutzt, kritische Bürger besser aufgeklärt werden. Die bislang großen Abstände der Mobilfunkmasten zu Autobahnen und Bahnstrecken sollen deutlich verringert werden. Ein reibungsloses Mobilfunknetz in Zügen will die Bundesregierung bis Ende nächsten Jahres mit 150 Millionen Euro fördern. Dabei gehe es um rund 14.000 Züge, sagte Verkehrsminister Scheuer. Außerdem sollen die Mobilfunkanbieter beim Ausbau in wirtschaftlich nicht rentablen Gebieten finanziell unterstützt werden. Bereits im November 2019 wurde für die Erschließung von bis zu 5.000 Sendemasten eine Summe von 1,1 Milliarden Euro angekündigt. Eine staatliche Infrastrukturgesellschaft soll im zweiten Halbjahr ihre Arbeit aufnehmen und den Netzausbau mitorganisieren. In den neuen, schnelleren Mobilfunkstandard 5G sollen weitere 5 Milliarden Euro fließen.
Sie sollen dazu beitragen, dass Europa enger zusammenrückt. Von der EU kofinanzierte Großprojekte, die die Verkehrsnetze grenzüberschreitend miteinander verbinden. Doch wie so oft bei Großprojekten, viele sorgen erst einmal für Zwist, weil die Bauarbeiten nicht vorankommen und auch noch wesentlich teurer werden als geplant. Darauf hat der Europäische Rechnungshof heute hingewiesen, der 8 dieser Vorhaben unter die Lupe genommen hat. Michael Schneider erzählt aus Brüssel mehr.
Die Autobahn A1 in Rumänien ist ein Musterbeispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Eigentlich soll die Schnellstraße eines Tages den Westen Europas besser ans Schwarze Meer anbinden. Doch auf dem Weg dorthin ist schon so einiges schiefgelaufen. Risse in der Fahrbahn, Erdrutsche, aufwendige Feststellungsverfahren, Korruption, Veruntreuung, Firmenpleiten und falsch angebaute Auffahrten. Bei diesem Projekt ist wirklich alles dabei. Bislang hat sich die Fertigstellung schon um 8 Jahre verzögert. Einige Abschnitte sind noch nicht einmal fertig geplant. Und ähnlich sieht es bei vielen europäischen Großprojekten aus. 6 der 8 Milliarden Projekte, die wir samt ihrer Anbindung überprüft haben, werden wahrscheinlich nicht wie geplant bis 2030 voll einsatzfähig sein. Das wird die Fertigstellung des europäischen Kernnetzes weiter verzögern. 5 der geplanten 9 Korridore sind in Gefahr. Erklärt ein Sprecher des Europäischen Rechnungshofes in einem Statement. Im Durchschnitt seien europäische Großbaustellen bereits um 11 Jahre hinter dem Zeitplan, während die Kosten um 47% gestiegen seien. Auch deutsche Infrastrukturprojekte stehen auf der Liste. Zum einen die geplante Zuganbindung an den Brenner Basistunnel in Österreich. Hier sei nicht damit zu rechnen, dass die deutschen Gleise rechtzeitig fertig würden. Zum anderen blicken die Luxemburger Prüfer auf die Fehmarn-Belt-Querung nach Dänemark. Der Bau sei 2 Jahre hinter dem Zeitplan. Das Hauptproblem aber sei die Wirtschaftlichkeit der Strecke. Es gibt derzeit keinen Bedarf für eine neue Brücke, denn die bestehenden Verbindungen kommen mit dem Zugverkehr bereits gut zurecht. Der Kosten-Nutzen-Faktor könnte deshalb unter 1 sinken. Die Ausgaben übersteigen dann die Gewinne. Nach deutschem Recht müsste dann der Bau gestoppt werden. In der Verantwortung sieht der Rechnungshof vor allem die Mitgliedstaaten. Sie seien kaum in der Lage gewesen, sich über Grenzen hinweg abzustimmen. Aber auch mit der EU-Kommission gehen die Prüfer ins Gericht. Sie sei dafür zuständig, die Fertigstellung der Projekte zu überwachen. Deshalb müsse Brüssel nun mehr Druck machen. Wir beim Rechnungshof empfehlen der Kommission, Werkzeuge einzusetzen, die die Langfristplanung garantieren. Dadurch gäbe es mehr Analysen, bevor EU-Geld ausgegeben wird. Und die Kommission sollte ihre Entscheidungen überdenken. Aus der Kommission kommt allerdings nur verhaltene Zustimmung. Zwar wolle man langfristig die Verfahren überarbeiten, Brüssel verbittet sich jedoch eine Einmischung in die Vergabe von Fördergeldern. Heißt, die Mitgliedstaaten dürfen mit EU-Mitteln vorerst weiterwursteln wie bisher.
Michael Schneider berichtete aus Brüssel. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.
NDR Info.